Finde heraus, was sein Seelsorger sagt über die Gründe, warum er rausfliegt. Und wenn herauskommt, er fliegt raus, weil er keine krummen Dinge macht, Hut ab. Aber wenn er rausfliegt, weil er nicht pünktlich ist, weil er seine Arbeit nicht macht, weil er freche Antworten gibt zum Chef, weil er sich nicht ein- und unterordnen will, wenn er deswegen jedes Mal rausfliegt, sagt Gott, hier ist mein Herz, reiß es raus. Vergiss die Sache, vergiss es. Wenn er seinem Chef gegenüber sich so benimmt, kann ich dir heute prophetisch, Kraft meiner prophetischen Einsicht sagen, wie er sich dir als Ehepartner gegenüber benehmen wird. Ich kann dir das sagen. Und wenn du glaubst, meine Liebe wird ihn ändern, schon wieder Hollywood verseucht. Wenn du glaubst an die Kraft der Liebe, dann sag, Baby, wenn du mich haben willst, krieg dein Leben auf die Reihe. Zeig mir, dass du 2 Jahre arbeiten kannst, ohne rauszufliegen, dass dein Chef ein gutes Zeugnis dir ausstellt und dann kannst du wieder anfangen. Hallo. Ein bisschen mehr Bodenhaftung in der ganzen Geschichte. Umgang mit Geld. Dein Ehepartner oder dein geplanter Ehepartner kann sich nicht disziplinieren und muss jedes neue Dingsbums kaufen, was auf den Markt kommt. Ob das ein Motorrad, ein Computer ist oder ein Boot oder ein Auto oder irgendwelche Mode-Designer-Klamotten und ist hochverschuldet und kommt mit seinen Finanzen nicht klar. Finger weg. Hallo. Er wird sich nicht ändern über Nacht. Umgang mit Geld drückt aus meine Verantwortung. Wer chronisch Schulden macht, ist ein Mensch, der seine Grenzen nicht akzeptieren will. Er ist Opfer seiner Wünsche. Er muss dieses neue Dingsbums haben, weil das hat der Nachbar jetzt auch. Und überhaupt alle haben das. Und ich bin der Einzige, der es nicht hat. Und das ist ungerecht. Und ich will das auch haben. Da hat jemand noch nicht die Kleinkindwindeln abgelegt. Ehrlichkeit, Korrekturfähigkeit, bereit sich zu demütigen. Wie reagiert dein Traumpartner, wenn er konfrontiert wird mit etwas, was er falsch gemacht hat? Kann er sagen, ja, du hast recht, das tut mir leid, das war nicht in Ordnung? Oder muss er sich aufregen, was du überhaupt dir einbildest und weißt du nicht überhaupt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll? Es soll Männer geben, die schon bevor überhaupt Verlobung ist, von Unterordnung reden. Finger weg. Wenn du das nicht beachtest, du wirst dein blaues Wunder erleben, manchmal buchstäblich. Das Wort der Unterordnung richtet der Heilige Geist an die Frau. Es ist nicht ein Wort, das der Heilige Geist dem Mann gibt, um die Frau gefügig zu machen. Das heißt, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. So ist kein Wort, kein Vers für die Männer. Ihr Männer haben andere Verse. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Hingabe, opfern, sich aufgeben. Tun, was sie möchte, obwohl wir total kaputt sind und sagen, nee, also ich mag jetzt echt nicht mehr. Ich sage, bitte, bring den Müll runter. Du kreuzigst dein Fleisch und du gehst und du tust es. Das hat euch gefallen? Wie Christus die Gemeinde. Eine Frau braucht Zeichen der Hingabe. Ich habe das nie irgendwie auf die Reihe gekriegt. Es ist auch jetzt noch teilweise irgendwie für mich ein Mysterium, aber ich habe festgestellt, dass es Tatsache ist, dass praktische Beweise meiner Verantwortung als Familienvater und als Mann. In der Weise, dass ich zum Beispiel endlich mal irgendeinen Elektroschalter, der seit Jahren gemacht werden müsste, endlich mache, löst etwas aus in meiner Frau, was ich sehr angenehm finde. Man weiß nicht, wie das funktioniert bei den Frauen. Das ist ein Mysterium. Ich glaube, das Erste, was Adam getan hat, als er aufwachte aus dem Schlaf und Gott sagte, schau mal da vorne, und da war dann Eva. Er sagte, Herr, gib mir Weisheit. Ich glaube, das war sein erstes Gebet. Das steht nicht in der Bibel, bitte, ja, aber es ist nur so. Diese ganze Sache mit Korrekturfähigkeit betrifft auch die geistlichen Leiter. Wie redet zum Beispiel dein Traumboy von der Leiterschaft? Wie redet er von seinen eigenen Eltern? Was für ein Verhältnis hat er zu seinen Eltern? Es wird auf den Ruinen einer zerbrochenen Beziehung zu den Eltern sich keine stabile, gesunde Ehe aufbauen lassen. Epheser 6, Vers 2, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst, es dir wohlgeht und du lange lebst auf Erden. So wie, ja, wie ist seine Haltung? Wie redet er über seinen Vater? Wie redet sie über ihren Vater? Ihr Lieben, das sind Dinge, die sind von ganz großer Bedeutung. Was hat das mit unserem Verliebtsein zu tun? Du verstehst es noch nicht, aber schreib es auf. Wie sieht es aus mit der Vergangenheit? Ist die Vergangenheit bereinigt? Vergangenheitsbereinigung. All die Dinge aus der vorchristlichen Vergangenheit. Ist das alles in Ordnung? Wie sieht es aus mit Abhängigkeiten? Drogen, Alkohol, Pornografie, Selbstbefriedigung. Das sind wichtige Fragen, wo eine Klarheit da sein muss. Denk nicht, oh, meine Liebe wird ihn dazu bringen, dass er die Finger vom Alkohol lässt. Das ist eine Illusion, das ist eine Illusion. Gibt es falsche Abhängigkeiten von den Eltern? Vorhin habe ich dir erzählt von meine eigenen Erfahrungen mit der ersten Verlobung, das waren falsche Abhängigkeiten, das sind seelische Bindungen, wo die Person manipuliert wird von den Eltern, mit Schuldgefühlen, mit Vorwürfen, gefügig gemacht wird. Und jemand muss aus dem raus und braucht Seelsorge, braucht Hilfe, muss frei werden von diesen falschen Vorstellungen dort. Ein anderer wichtiger Punkt, wie ist sein oder ihr Umgang mit dem anderen Geschlecht? Ist da Unreinheit zu erkennen? Wie benimmt er sich? Ich glaube, dass wir Herzlichkeiten mit Anstand zeigen sollten. Du wirst nie sehen, dass ich, egal in welchem Alter, eine Schwester umarme, ohne dass zwischen uns immer noch ein Schuhkarton passt. Einige schauen jetzt sehr seltsam. Entweder du bist seltsam oder ich bin seltsam, das ist die Frage. Ist da ein Freundeskreis? Und was passiert mit dem Freundeskreis, sobald da eine Beziehung ist? Viele Male habe ich erlebt, das ist immer ein ungutes Zeichen. Sobald zwei sich finden und sich ineinander verlieben, ziehen sie auf die einsame Insel. Innerlich. Sie sind noch in der Gemeinde, sie sind noch meinetwegen in der Jugendgruppe, aber sie sind auf einer einsamen Insel und brechen alle Kontakte ab, lassen alles hinter sich und nur noch die beiden und nur noch sie sehen sich und nur noch sie haben Zeit füreinander. Das ist ein sehr ungesundes Merkmal. Ich glaube auch, dass eine Ehefrau und ein Ehemann sollte Freunde haben, sollte Menschen haben. Es kann sein, dass die einmal sehr wichtig werden. Menschen müssen hineinschauen, wie lebt ihr miteinander, was ist da los? Die ganze Geschichte von Missbrauch funktioniert nur im Geheimen. Und deswegen gibt es Männer, die warnen ihre Frau, dass du ja niemals dem Pastor oder den Ältesten erzählst, was hier zu Hause los ist. Wenn das der Mann sagen sollte, dann wäre das der bestmögliche Zeitpunkt, zu den Ältesten zu rennen und zu sagen, was los ist. Missbrauch, Unterdrückung, Manipulation findet immer im Geheimen statt. Aber wenn da eine Offenheit da ist, wenn da Beziehungen sind zu anderen Menschen, die da reinschauen können, vor denen der Ehemann oder auch die Ehefrau auch Rechenschaft geben und jemand anders kann sie fragen, du, wie ist das bei euch und wie sieht es aus mit euch? Ja, das ist eine Schutzmaßnahme. Genau wie die Gemeinde ein Schutzraum ist. Und deswegen glaube ich, dass es notwendig ist, dass wir vor der Gemeinde das Ja-Wort uns geben. Weil die Gemeinde ist Zeuge und der Pastor ist Zeuge. Ich habe viele Trauungen durchgeführt. Ich habe gesagt, ist dir klar, dass du ein Versprechen vor Gott, vor der Gemeinde und vor mir abgibst, bis dass der Tod euch scheidet? Und wenn ich sehe, dass du dieses Wort nicht mehr ernst nimmst, ich komme hinter dir her, ich verspreche es dir. Aber die westliche Meinung ist, ein Paar zusammen, das geht niemandem anders etwas an. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Wie ihr miteinander lebt und miteinander auskommt, betrifft die Gemeinde, wie es nachher auch deine Kinder betrifft. Ja. Und wir ziehen uns nicht zurück auf die Insel. Und, ich habe es eigentlich schon erwähnt, wie ist das Verhältnis zu geistlicher Autorität? Ihr wollt heiraten? Macht einen Termin mit den Ältesten. Sagt, wir spüren, da entwickelt sich etwas und das ist uns ernst. Was könnt ihr uns für Ratschläge geben? Geht zu den Ältesten. Und wenn die Ältesten Gründe haben, die Stirn zu runzeln oder die Hände beim Kopf zusammenzuschlagen, nimm das doch bitte ernst. Ich habe Konstellationen erlebt, sie arbeitet bei Teen Challenge unter Drogenabhängigen und hat den Traummann gefunden. Das Problem ist, er ist erst eine Woche bekehrt und er ist noch in Drogen. Aber wir wollen heiraten, das ist von Gott, ganz bestimmt, glaub uns, wir meinen es ernst. Soll er seine Reha machen, soll er clean werden, soll er arbeiten, soll er schuldenfrei sein, soll er auf eigenen Beinen stehen und dann reden wir über Weiteres. Das ist die Reihenfolge. Ich weiß, das klingt nicht romantisch, das klingt sogar gefühlsabtötend, das klingt kalt, das klingt unbarmherzig, weil doch bei euch alles ganz anders ist. Ich habe viele, viele solche Situationen mitgemacht. Mehr als wahrscheinlich du selber. Weil ich damit zu tun hatte über viele Jahre. Und ich weiß, was realistisch ist und ich weiß, was nicht funktionieren kann. So lass dir raten, hab deine offene Haltung, stell Fragen. Wie sieht das aus? Wie sollen wir miteinander umgehen? Ich weiß nicht, wie weit ihr dann heute Abend in diesem ganzen Bereich dann auch das thematisieren werdet. Dann, also ab dem Punkt, es ist klar, wir gehören zusammen, wir wollen heiraten. Das heißt also, wir werden uns verloben, wir machen das bekannt. Jeder soll das wissen. Ja, ist auch ein Schutz für jeden Einzelnen, für die Gemeinde und so weiter. Und wie benehmen wir uns da? Was geht nicht? Darüber werdet ihr auch ein bisschen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, das brauchen wir jetzt nicht zu berühren. Wichtig ist, dass du verstehst, es müssen ein paar Voraussetzungen da sein. Die kommen aus den Werten des Reiches Gottes. Wer für sein eigenes Leben nicht Verantwortung übernehmen kann, wird ein Chaos haben. Und wenn er dann einen zweiten Menschen mit hineinnimmt in sein Chaos, wird das Chaos nicht weniger werden, sondern es wird größer werden. Das ist einfach so. Wenn du für dich nicht Verantwortung übernehmen kannst, du bist nicht belehrbar, du bist nicht führbar, du bist nicht verlässlich, du bist nicht belastbar, du bist nicht opferbereit, du bist nicht korrekturfähig und so weiter. All diese Probleme, die dadurch entstehen, werden sich multiplizieren, wenn ein zweiter Mensch, den du angeblich lieb hast, in dein Leben kommt. Die Probleme werden nicht weniger werden, sondern die werden mehr werden. So, bau nicht alles auf dieses Gefühl des Verliebtseins. Und wir wissen aber, wir gehören zusammen. Wunderbar, wenn ihr zusammen gehört, dann studiert gemeinsam, was sind die Grundlagen für eine erfolgreiche, dauerhafte Ehebeziehung. Und wenn du da ein paar gute Bücher liest, dann wirst du sehen, das geht um mehr als nur sich sexy zu finden. Es geht um wesentlich mehr. Und wenn du deinem zukünftigen Partner nicht vertrauen kannst, weil er dich belügt, zum Beispiel, das ist keine Basis. Wenn er nicht bereit ist, obwohl jeder das sehen kann, er war verkehrt und er sollte jetzt seinen Fehler einsehen und sich demütigen, er ist nicht bereit dazu. Dieser Mensch ist nicht fähig für eine Ehe. Das sind einfach Dinge, die ergeben sich aus den Werten des Reiches Gottes. Und die sollen wir beachten. Wir sollen nicht uns über das hinwegsetzen und sagen, ja, aber wir lieben uns doch so sehr. Ich weiß, all diese Punkte, die ich angesprochen habe, die klingen nicht so spannend, die klingen nicht so prickelnd, die sind jetzt nicht irgendwie das, was du gerne hören möchtest. Aber das ist das Fundament, ihr Lieben. So nimm das ernst, achte darauf. Okay, ich denke, wir machen erstmal hier Schluss. Wir hatten den Eindruck, Alex, wo bist du? Komm, wir wollen gerne, dass ihr mal nicht von einem Geistlichen, sondern so ganz aus dem Leben einer von euch, der wird mal ein paar Dinge erzählen zu diesem Thema, was er selber so erfahren hat und so. Und wir hatten gestern so den Eindruck und er auch und das ist gut. Okay, erzähl doch bitte, was zu diesem Thema jetzt für dich wichtig ist.
Ja, also ich bin der Alex, ich bin 27 Jahre alt. Ich stehe das erste Mal hier vorne. Also mal kurz, wie das bei mir war. Ich bin jetzt seit 4 Jahren verheiratet, das 4. Jahr bin ich jetzt. Und bei mir ging das damals los. Ich bin auch so eine Ehevorbereitungsseminar gewesen hier vom Hartwig Henke. Und mein Leben vorher war auch so, dass ich da nicht wusste, wo die Richtlinien Gottes sind und auch wo die Richtlinien der Bibel sind. Wir wussten, dass man nicht miteinander schläft. Aber wo da die Grenze genau ist, wussten wir als Junge oder als mit meiner Freundin Lydia damals, wussten wir nicht, wo die Grenzen sind. Und wir hatten dann halt das Glück, dass wir dann vor der Ehe wir sind gerade frisch zusammen gewesen, in das Seminar vom Hartwig gekommen und haben dann im Prinzip auch die Richtlinien erfahren dürfen und haben uns dann auch entschieden, dem nachzugehen. Ich muss dazu sagen, dass in der Zeit auch Gott nach dem Seminar noch ein Stück da Nachdruck gegeben hat, wo wir miteinander gekämpft haben und wo wir gesagt haben, ja, den Weg wollen wir gehen. Das ist dann so gewesen, dass wir uns, ich hatte dann schon bei der Lydia mit gewohnt, dass wir gesagt haben, ich ziehe da wieder aus und haben uns da körperlich zurückgenommen, haben gesagt, wir küssen uns nicht mehr, so weit sind wir dann zurückgegangen, weil wir sind dann auch ein Stück der Bibel nachgegangen oder auch so, wo die alten Maßstäbe sind, haben wir danach gesucht und auch gefragt und haben gesagt, für uns war das immer dieser Leitpunkt oder dieser Leitfaden, wo man sagt, wo der Pastor dann zur Eheschließung sagt, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Und das hat dann der Pastor zur Eheschließung gesagt. Und da haben wir gesagt, gut, das lassen wir auch jetzt außen vor. Es war in der Zeit oder in dem Augenblick war das schwer, weil wir ja eigentlich schon so viel zusammen gemacht hatten. Aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass es eben gut war, dass wir zu dem Augenblick gesagt haben, wir machen oder wir tun es nicht mehr. Wir haben uns dann ein Stück auch die Zeit vor Gott genommen und ich muss sagen, dass Gott da echt wieder alles hergestellt hat, was da kaputt gegangen ist oder was vorher kaputt war. Und das ging eigentlich schon in der Zeit danach los, wo ich dann auch zu Lydia gesagt habe, oder wo Gott auch zu mir gesprochen hat und gesagt hat, was ist denn nun richtig oder was ist nicht richtig und wo ich dann gesagt habe, oder wie kann ich das anders sagen, wo manchmal so jetzt das weltlich oder wo zwischen Mann und Frau das so ist, dass man jetzt sagt, okay, man ist zusammen und ja, das ist halt so, aber wo ich dann auch für mich gesagt habe, gut, ich will das nicht und ich bin dann zu Lydia gegangen und habe sie dann gefragt, willst du meine Freundin sein? Wo wir an den Punkt gekommen sind, wo die Lydia auch dann wusste, woran sie bei mir ist. Wo das dann so war, ich habe der Alex, der ist jetzt mit mir zusammen und wir sind ein Paar. Und dann auch auf dem Weg zur Ehe hin, wo dann Sachen wieder hergestellt worden ist, wo ich dann gesehen habe, dass es gut ist, wenn man zu seinem Schwiegervater geht und sagt, darf ich deine Tochter zur Frau nehmen? Was man dann als Frau oder als Mann oder als zukünftiger Schwiegersohn auch, wo man seinen Schwiegervater Ehre gibt und wo man, wo ich gesehen habe, Gott hat an mir Ordnungen und sinnvolle Sachen, die über Jahrhunderte waren, bei mir wiederhergestellt. Und das war einfach gut, das zu sehen. Ja. Und von daher kann ich sagen, jetzt wo ich jetzt mit der Lydia Augenblicke der Zweisamkeit habe, also jetzt nicht, wo wir im Bett liegen, sondern wo wir uns zusammen unterhalten und wo wir Zeiten haben, wo wir, sag ich mal, innig Gefühle austauschen und auch uns unterhalten, dass die Zeiten wichtig sind und dass es gut ist, das in der Ehe zu haben und nicht vor der Ehe. Aber das ist auch, was ich jetzt als Resultat sagen kann, dass es gut ist, dass man darauf achtet, wie man sich vielleicht vor der Ehe unterhält, dass man da jetzt nicht sagt, man geht da jetzt in tiefgreifende Gespräche über, sondern dass man schon aufpasst, über was man redet und wie man darüber redet mit seiner Frau. Auch wenn sie es zukünftig sein sollte, denke ich, gibt es viele Bereiche, die man vor der Ehe nicht bereden sollte und die man einfach in der Seelsorge oder mit Leuten bespricht, die älter sind oder die auf einen Acht geben. Ja. Und es ist halt wichtig, dass man dann vor der Ehe, muss ich dazu sagen, dass die Gnade habe ich jetzt erst gehabt, dass ich mit meiner Frau angefangen oder jetzt die Zeiten habe, wo wir uns zusammen hinsetzen und zusammen beten. Und den Ratschlag kann ich euch jetzt mitgeben, dass er sagt, wenn ihr jetzt in Beziehungen kommt und wo lernt, mit Frauen zusammen zu sein und mit Mädchen oder mit Jungs, ihr als Mädchen, dass ihr die Zeit euch nehmt, zu lernen, miteinander zu beten. Also den Rat kann ich euch wirklich geben, lernt das vor der Ehe. Das ist ein wichtiger Punkt, was man lernen sollte vor der Ehe. Nichts anderes ist wichtiger als wie das. Vor der Ehe miteinander zu beten. Ich bin da. Gott hat echt Gnade mit uns gehabt und es ist gut, die Sache miteinander zu haben.
Okay. Vielen Dank. Danke, Alex. Halleluja. Okay, wir wollen jetzt in die Pause gehen. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass jetzt die letzte Möglichkeit, Fragen, die man nicht mündlich stellen möchte, aufzuschreiben, da hinten in den Kasten zu tun. Nach der Pause, dann kommen wir wieder zusammen und dann werden wir uns mit den Fragen beschäftigen. Jetzt ist wie lange Pause? 16:45 geht es weiter. Irgendwo gibt es Getränke oder was? In diesem Raum da hinten. Okay, 16:45 geht es dann hier weiter.